Seid gegrüßt, liebe Actionfreunde, und herzlich willkommen zu Fratzengeballer, der Podcast für all die Filmfans da draußen, die aus Ermangelung von Nunchakus gerne mal zu ihrem Gürtel greifen. Ich bin euer Lieblingsgürtel-Action-Hansel Sergej. An meiner Seite der Nunchaku-Profi Dominik.
Hallo miteinander.
Was geht ab? Endlich wieder Martial Arts, endlich wieder Asien, endlich wieder Bödel-Comedy. Oder? Da freust du dich doch.
Ja, ich war begeistert. Also, nach dem Jackie Chan Gedings war ich wirklich begeistert, zurück nach Asien zu fliegen. Aber
diesmal hoffentlich doch etwas anders.
Ja, das werden wir gleich sehen, Sergej.
Diesmal landen wir woanders.
Gefällt mir dieses doch Werk besser als City Hunter? Wir werden sehen.
Wir werden sehen.
Nach der Werbung.
Nach der Werbung. Und hier bringen wir euch einen schönen Film an den Mann während der Werbung.
Genau.
Du darfst diesmal.
Es ist an mir, heute dem Sergej ein Filmquiz zu stellen, denn ich habe da was ausgegraben, das ist zumindest sehr interessant. Sergej, bist du bereit?
Jo.
Du bist eine hübsche junge Frau und genießt gerade deine Zeit in einem Gewässer. Genauer gesagt liegst du auf dem Rücken mit lasziv gespreizten Beinen auf einem kleinen Gummiboot. Dieses Gummiboot hat einen transparenten Boden. Da taucht von unten, du siehst es nicht, ein Taucher mit einem langen, scharfen Messer auf, sticht auf Höhe deiner Füße durch den Boden des Bootes und danach schnallt das Messer mittig deiner Beine hoch bis zu, naja, da wo es halt wirklich weh tut. Und das ist meine Szene für dich, Sergej.
Also ich kann jetzt schon sagen, ich kann mich an keinen Film erinnern mit dieser Szene, aber mir fallen mehrere Filme ein, die ich nicht gesehen habe, wo ich glaube, dass das dort drin vorkommt.
Ich meine, es gibt eine Frau in einem Gewässer, das ist meistens nicht gut. Oder? Außer Baywatch, dann ist's gut. Aber das ist meistens Ende, das mit Toten zerstört.
Ich habe ja als allererstes erstmal an Ariel die Meerjungfrau gedacht.
Das aber gibt's das auch. Ja, das okay, das, da hast du einen Punkt. Das ist natürlich was ganz anderes. Aber
Ariel ist nicht in einem Schlauchboot und wird nicht mit dem Messer bedroht.
Nein, noch nicht.
Noch nicht. Egal, sie wird höchstens bedroht von diesem Messer in des Priesters Hose, falls du dich an die Szene erinnerst.
Und von Meerhexe Ursula. Jedenfalls, wir werden auflösen am Ende unseres Podcasts. Und ich bin sehr gespannt, Sergej. Ja. Vielleicht ja. Ist das ja ein Werk, das du vielleicht doch kennst. Oder eben doch nicht, was ich eigentlich hoffe.
Was du hoffst. Hoffentlich kennt er es nicht und kann es trotzdem doch erraten.
Nee, ich hoffe, also wenn du es kennst, dann schön 100 Punkte auf deinem Konto, die du nie einsetzen kannst für gar nichts. Wenn du es nicht kennst, den Film, dann hast du vielleicht was zu entdecken.
Ich habe bisher immer vieles zu entdecken gehabt. Blood in, Blood out war eine schöne Bereicherung.
Ja.
Und wie ist nochmal der andere? Den habe ich schon. Nichts zu verlieren.
Nichts zu verlieren. Das war ganz am Anfang.
Der war nett.
Das war noch.
Der war nett. Aber,
der war nett,
aber ja. Blood in, Blood out war schon auf jeden Fall eine Hausnummer. Gut, aber dann jetzt starten wir mal die Engines und fliegen jetzt mal Richtung. Wohin fliegen jetzt eigentlich? Erstmal nach Tokio eigentlich, nein, nicht Kyoto und danach nach Shanghai.
Und zurück Warum in die Zeit, Sergej, zurück in die Zeit bitte.
Ja. Ja, Zeitmaschine starten. Wir starten die Engines auf Hyperlichtgeschwindigkeit. Zeitreise zurück ins Jahr 1914 und wir sind gerade in einer kleinen Akademie in Kyoto und dort sitzt ein junger Student, gespielt von Jet Li, und schreibt gerade auf, wie ein Verbrennungsmotor funktioniert. Wir besprechen heute Fist of Legend, weil wir ackern uns ja ein bisschen in unserer Anfangszeit des Podcasts, müssen wir ein bisschen mal so alle Actionstars, die Rang und Namen haben, ein bisschen besprochen haben. Und jetzt ist natürlich auch Jet Li dran und ich habe festgestellt, du bist jetzt auch nicht, also du bist ja generell nicht so der große Hongkong Kung-Fu, Kung-Fu-Schulen, Martial-Arts-Fan, ne? Und da hast du jetzt auch so ein paar Lücken, was Jet Li-Filme angeht.
Ja, absolut. Und es gibt ein paar Lücken, die wollte ich unbedingt schließen. Eben vor allem Fist of Legend ist einer von denen. Dann gibt es noch Once Upon a Time in China, glaube ich. Den muss ich auch mal noch sehen.
Genau, aber die hast du vorher auch nicht so richtig auf dem Schirm gehabt, weil ich erinnere mich, ich habe ja als ich habe einfach ganz gut gelaunt gemeint, ach, wenn wir Jet Li besprechen, was könnte man da schauen? Fist of Legend. Und dann hast du ja gleich prompt ohne Widerworte die DVD bestellt.
Ja,
das fand ich ja schon beeindruckend.
Ja, manchmal bin ich aktiv und das war ein Call to Action, den habe ich wahrgenommen und habe gedacht, hey, mache ich mal. Denn eben Jet Li geht eigentlich immer, aber ich kenne halt von ihm noch relativ wenig.
Ja, und damit hat man auch gleichzeitig wirklich eines seiner Vorzeigewerke, das wirklich, also wenn man so eine Top 3 der besten Jet Li-Filme aufzählt, dann wird auf jeden Fall der für gewöhnlich auch immer genannt. Das ist so eines seiner Opus Magnen, oder was ist der Plural von Magnum Opus? Magnum Opi?
Keine Ahnung. Keine Ahnung. Kritik bitte an sergei@actionfreunde.de.
Ja, wobei von der Denkweise her noch mal größer gedacht und epischer ist auf jeden Fall noch mal die Once Upon a Time in China Pentalogie, Hexalogie, wie viele Teile sind es noch mal? Das sind ganz viele. Und zwischendurch hat auch Jet Li nicht mehr mitgespielt. Er war, glaube ich, in Teil 1 bis 3 mit dabei und dann wieder ab 5 und 6, wo er dann in den USA gewesen ist und alles mögliche. Aber die ersten zwei Teile Once Upon a Time in China sind auf jeden Fall Martial Arts oder Actionfilm Pflichtprogramm. Nicht zuletzt deswegen, weil auch ein Donnie Yen im zweiten Teil den Bösewicht nimmt und von Tisch zu Tisch springt. Heute eben Fist of Legend aus dem Jahre 1994. Mein Lieblingsfilmjahr. Den zähle ich auch immer wieder auf, wenn es darum geht zu begründen, warum 1994 das beste Filmjahr ist. Allein deswegen, weil du in dem Jahr zwei großartige Martial Arts Filme hattest, nämlich den hier und den anderen Drunken Master 2. Den werde ich dir auch noch irgendwann mal aufbrummen.
Das ist aber Jackie Chan, oder?
Ja, das ist aber Jackie Chan. Na,
warten wir noch 20 Episoden.
ich werde dafür Sorge tragen, dass es nicht vergessen wird. Mhm. Das ist nämlich auch ein Brett vor dem
Herzen. Da hört es wieder, der Serge will mich wieder bestrafen mit irgendwelchen pseudolustigen Jackie Chan Streifen.
Nein, ich will dich nicht bestrafen. Jetzt geht es darum, dass ich ehrlich und ganz fest überzeugt von der Qualität anpreisen möchte. Egal, das beim nächsten Mal, wobei ich werde bei Fist of Legend immer wieder mal einen Querverweis ziehen, weil die Filme lassen sich sehr gut vergleichen.
Alles klar.
Fist of Legend von Gordon Chan, ein Regisseur, den ich jetzt persönlich auch nicht so präsent habe.
Hey, das war der Writer von The Medallion.
The Rider von The Medallion, oh.
Das fängt ja gut an, was ich hier gelesen habe. Hat 33 Credits als Director. Ah, Jackie Chan's, ist es Jackie Chan's Thunderbolt?
Ja. Ach ja, stimmt, Thunderbolt, ja. Das ist auch einer von den etwas ernsteren, wo Jackie Chan noch so ein Rennfahrer ist, aber ja, der ist so okay. Ja, aber der heißt übrigens in Deutschland Showdown mit 1000 PS.
Großartiger Titel, schön, schön.
Gordon Chan und natürlich Yuen Woo-ping wieder am Start gewesen für die Choreografie. Und wenn man diversen References oder Trivias Glauben schenken mag, dann war sogar Fist of Legend der Film, der die Wachowski-Brüder überzeugt hat, sich besagten Yuen Woo-ping ans Set zu holen für The Matrix.
Ja, das habe ich auch so gelesen und ganz ehrlich, das glaube ich auch umgehend. Das glaube ich sofort. Denn einige der Szenen, die wurden für mich, da hättest du effektiv den Keanu Reeves nebenan stellen können. Das hätte echt gepasst vom Stil her. Und ja, doch, das habe ich völlig raussehen können, ja.
Und der Film hat ja zusätzlich noch hier eine Rotten Tomatoes-Bewertung von 100%. 100% hat der Film gefallen. Bei einer Teilnahme von 10 Leuten.
Das ist, das was, echt nur 10? Ja gut, keine Ahnung, warum werden solche Filme dann nicht höher mehr bewertet, das versteht's auch nicht genau, aber naja.
Ja, es kommt darauf an, wie viele Leute sind bei Rotten Tomatoes angemeldet. Es gibt ja auch da den Unterschied zwischen wirklich geprüften Kritikern, genau. Geprüfte Kritiker und dann wirklich die Audience, die Leute, die unangemeldet auch bewerten können. Und bei den geprüften Kritikern waren jetzt nicht viele, nur 10, aber der ist einstimmig gelungen gewesen, der Film.
Schön, schön, freut mich.
Steigen wir mal kurz durch. Wir sind im Jahre 1914, hatten wir schon zu Zeiten der japanischen Besatzung in China.
Ist 1914?
Es soll 1914 sein.
Okay.
Zumindest heißt es so. Das ist tatsächlich eine Info, die du nicht hier aus dem DVD-Rücken entnehmen kannst. Dieses Faktum verschweigt der DVD-Rücken schamlos.
Bin ich, Sergej?
Ja.
Wollen wir das? Denn ich habe jetzt echt gedacht, das ist in den 40ern. War ich völlig falsch jetzt? War ich jetzt so falsch?
Na, wir können ja ein bisschen ehrlich mit unserer Unwissenheit umgehen. Also wir sind jetzt ja auch kein Geschichtschannel, aber wenn man jetzt...
Du hast recht. Ja, englisches Wikipedia sagt 1914. Ja. Irgendwie habe ich das automatisch in die 40er Jahre gedreht. Keine Ahnung, warum.
Wäre nicht verkehrt, weil dieses International Settlement, das fand ja statt zwischen Ende des 19. Jahrhunderts und, warte, ich greife jetzt die Zahl nochmal auf. Ich hatte es ja nicht vor, das jetzt groß auszubreiten. Aber wenn wir jetzt bei dem Thema sind, dann lesen wir es doch nochmal kurz vor. Das war eine Shanghai International Settlement. Das war eine organisierte Besetzung, die von 1863 ausging, von dem britischen Empire. Und die ging bis 1943. So, in diesem ganzen Zeitraum hätte der Film stattfinden können.
Ja.
Das soll 1914 stattfinden, zu Beginn des Ersten Weltkrieges. Und damit kaufen wir das jetzt mal ab. Alles andere müsst ihr in einem Geschichtspodcast nacherfahren.
Genau.
Du weißt auch, dass der Film erstmal ein Remake ist.
Das habe ich erst bei meiner Recherche dann mitbekommen, ja. Hast du das Original gesehen mit dem Bruce Lee?
Ach, da stellst du mir eine Frage. Ich möchte dir mal diese Frage mit einem Rundgang durch meine Wohnung beantworten.
Okay,
Wenn man in meine Wohnung hineinkommt, wird dir im Eingangsbereich zunächst mal ein riesengroßes Gemälde von Bruce Lee mit nacktem Oberkörper auffallen.
Natürlich mit nacktem Oberkörper, denn der Fratzengeballer-Hörer weiß langsam, dass Sergej, der hat was mit Männerkörpern, der bastelt da an seinem perfekten Mann irgendwie und wir hatten den Arsch von Van Damme, wir haben die Schenkel vom Stallone, wir haben das Gesicht vom weiß nicht mehr wer, Richard Krieger vielleicht, der Oberkörper von Bruce Lee offensichtlich. Jetzt, wir kommen der Sache immer näher.
Der Oberkörper von Stallone war es auch mal. Wir wissen nicht so genau, wofür ich mich entscheiden werde. Ich habe da so eine leicht homoerotische Ader, wenn du so möchtest. Ne?
Und das Bäuchlein vom Seagal, dann haben wir es.
So, jedenfalls nach diesem Gemälde, wenn man weitergeht durch den Gang, wenn man mein Bücherregal guckt, entdeckt man mehrere Bücher von und über Bruce Lee, Taoism of Jeet Kune Do und The Art of Expressing the Human Body, habe ich alles bei mir zu Hause. Wenn man in meinen Kleiderschrank guckt, entdeckt man mehrere Bruce Lee-Shirts, ja. Wenn man in meine Kuriositäten-Vitrine guckt, entdeckt man mehrere Bruce Lee-Action-Figuren von Pop. Und von meinem DVD-Regal muss ich, glaube ich, gar nicht erst reden. Also kannst du dir hoffentlich die Frage selbst beantworten, ob ich das Original gesehen habe.
Hast du auch so ein Be-Like-Water-Zitat-Poster an der Wand hängen irgendwie? Irgendwo?
Das habe ich auf meinen Arschbacken tätowiert.
Das habe ich schon gedacht. Sehr schön, sehr schön.
Nein, das fehlt noch. Ich überlege noch, womit ich die Wohnung verzieren kann. Mittlerweile ist so ein bisschen meine ganze mein Bruce Lee-Fanatismus ein bisschen zurückgegangen. Vor 10 Jahren war ich ja felsenfest davon überzeugt, dass Bruce Lee einen Mike Tyson locker umgehauen hätte. Heute sehe ich das ein bisschen anders. Heute sehe ich Bruce Lee generell ein bisschen kritischer.
Nö, das sehe ich nicht. Ich sehe das nicht als nötig, Sergej. Und wollen wir jetzt nicht großen Exkurs machen in Wing Chun Kung Fu. Aber ja. Ich bin der Auffassung, dass Bruce Lee so ein großer Martial-Arts-Künstler war. Da hätte auch heute sich den entsprechenden Stil angepasst und wäre ein fantastischer MMA-Jiu-Jitsu-Fighter.
Das würde jetzt irgendwie das den Rahmen sprengen. Ich kann nur darauf verweisen, dass wir schon mal ein Thema auch diesbezüglich in der Planung haben, wo wir uns genau über solche Sachen unterhalten werden. Da möchte ich jetzt mal nicht näher drauf eingehen. Ich sag nur, ich finde Bruce Lee einen sehr, sehr faszinierenden, respektablen, inspirierenden Mann, Persönlichkeit. Und dabei soll man es belassen. Aber es wurde auf jeden Fall sehr viel verklärt, was sein Können und was seine Martial Arts anging. Weil letztlich, man muss festhalten, er hat einfach nicht die Kampferfahrung, wie sie eben ein Profiboxer hat. Er hat einfach, es ist nur viel Hören und Sagen und er soll angeblich mal Straßenschlägereien hier und da gehabt haben. Aber letzten Endes, es gibt wenig bis kaum Videomaterial von ihm, wo er wirklich effektiv kämpft und zeigen muss, wie er sich tatsächlich in einem richtigen Kampf verhält. Es gibt dieses berühmte Demonstrationsvideo, wo einer von seinen Schülern bearbeitet und Das wurde auch schon von einem MMA-Kämpfer auseinandergenommen, wo man sieht, ah, guck mal, er überkreuzt die Beine beim Vorbeilaufen, das würde kein MMA-Kämpfer machen, weil du in diesem Moment irgendwie ein sehr, sehr, sehr instabil bist und solche Geschichten. Aber das soll jetzt mal wurscht sein. Best Episode ever.
Ever.
Ja, also die kleinen technischen Pannen, die können wir auch mal ein bisschen mit unseren Zuhörern teilen. Dann
ja.
Sind auch nur Menschen, die nicht die perfekten Utensilien bei sich haben.
Na, man sagt ja, dass Internetverbindungen in Deutschland nicht so gut sind. Das bei uns in der Basel sagt man das.
Ja, es ist tatsächlich so, Deutschland ist noch ein Entwicklungsland, was wirklich die Netzqualität angeht.
Also ich habe mal ein Meeting gehabt, einen Workshop in Deutschland, just 3 Kilometer innerhalb der Grenze, ja, in Grenzach. Aha. Und im Hafenturm, tolle Location. Und da hast du eine Internetbox gehabt und du konntest knapp, die Bandwidth hat knapp gereicht, um eine E-Mail zu verschicken. Aber wir haben Meetings gehabt, wie wir jetzt, ja, so, ja, mit Google Meet, Google Hangout, Zoom, ja, hat nicht funktioniert. Und die Veranstalter, ja, ist halt ein bisschen schwierig hier. Ja, warum habt ihr das nicht in der Beschreibung gehabt? Wäre vielleicht doch wichtig gewesen. Ja,
ja. Ja, hat lange gedauert, bis Deutschland das Dosentelefon entdeckt hat. Sind da noch ein bisschen hinten dran.
Wo waren wir eigentlich, Sergej? Wir waren in.
Wir waren eigentlich noch bei meinem.
Bruce Lee, deiner Wohnung.
Bei meiner Blasphemie und wie doch nicht so geil Bruce Lee vielleicht als Kämpfer gewesen sein könnte. Aber das wollen wir mal in einem anderen Cast etwas ausführlicher ausbreiten. Jetzt, Bruce Lee jedenfalls, er ist ja der Hauptdarsteller des Originalfilms gewesen. Fist of Fury heißt er, in Deutschland auch bekannt als Todesgrüße aus Shanghai.
Gibt's noch einen Spin-off, das heißt Flight of Fury, mit Steven Seagal, oder? Das ist nicht das Gleiche.
Ah, das kommt doch damit. Nein, es gibt aber Fists of Fury und es gibt auch The Legend of the Fist und The Fist of the Legend, solche Sachen, The Legend of the Fist ist ein Film mit Donnie Yen aus dem Jahre 2010.
Und das ist,
der, glaube ich, auch wieder ein Remake von einem Remake ist.
Und das ist aber der Film, Sergej, den ich gemeint habe, ich glaube, beim Donnie Yen, beim Ip Man Podcast, habe ich genau den Film gemeint, da habe ich, glaube ich, Revenge of the Fist gesagt, sonst noch was. Ich wusste mir, das Teil heißt, den habe ich gesehen.
Ja, der war auch so okay, aber der war schon zu seiner Spur drüber. Da hast du am Anfang irgendwie Donnie Yen gehabt, der durch einen Kriegsschauplatz rennt und alle Soldaten irgendwie mit Hand und Fuß umnietet und die zu blöd sind, die mit Kugeln zu treffen, irgendwelche Geschichten. Also war schon wirklich Captain America-mäßig.
Aber die haben das damals benutzt, halt auch wegen Ip Man. Die haben gerade diesen Tommy Donnie Yen-Wave benutzt, um diesen Film gut anzupreisen. Ja. Hat aber gut funktioniert. Also der war bei uns, glaube ich, schon vorne in den Regalen zu finden. Das weiß ich noch.
Ja. Jedenfalls zurück zu kurz zum Original, du hast da noch keinen Bruce Lee-Film gesehen, nehme ich an?
Doch, aber ich weiß nicht mehr welchen. Das war, das ist noch zu Beginn meiner aktiven Filmschauzeit und ich weiß nicht mehr,
welches
war.
Okay, ganz kurz, kurzer Umriss, einfach nur, weil ich es gerne immer wieder die Titel so nenne. Der erste Bruce Lee-Film, also er hat ja vorher schon viele Auftritte in amerikanischen Serien gehabt und Kindheitsauftritte, aber wenn man von Bruce Lee-Film spricht, spricht man von dem, was er dann am Ende, nachdem er enttäuscht war von Hollywood, weil er dort keinen Fuß fassen konnte, weil einfach die Filmindustrie zu rassistisch war, ist er zurück nach Hongkong gegangen. Dort begann er dann mit Lo Wei zusammenzuarbeiten und hat den Film rausgebracht The Big Boss, hierzulande bekannt als die Todesfaust des Shang Li. Das war ein Riesenerfolg. Dann kam eben der hier Fist of Fury. Das war der riesengroße Kassenschlager. Der hat wirklich den Zeitgeist getroffen. Fist of Fury, hier bekannt als Todesgrüße aus Shanghai. Danach gab es hier den Film, der in Italien gedreht wurde, The Way of the Dragon, in Deutschland bekannt als Die Todeskralle schlägt wieder zu. Und dann gab es noch diesen unveränderten Film in der Pagode, Game of Death, in Deutschland bekannt als Mein letzter Kampf. Und der einzige amerikanische Film, der sein großer internationaler Durchbruch war, das war Enter the Dragon, hierzulande bekannt als Der Mann mit der Todeskralle. Mhm. So. Jetzt versucht man das alles nochmal zu wiederholen.
Nee, aber Todesfaust des Zheng Li, das gefällt mir, denn einer meiner Arbeitskollegen heißt Zheng Li, deswegen finde ich das gerade sehr super, ja.
Und übrigens, das war auch eine Todesfaust des Zheng Li, das war auch so ein Film, der war eigentlich relativ, der war ziemlich bierernst, also hat auch wirklich so Arbeiter, die irgendwie nachts heimlich verschwinden in einer Fabrik, weil sie dem Boss zu unbequem wurden und die wurden dann irgendwie zerstückelt mit der Säge und solche Geschichten, und trotzdem hat sich so ein Film, der sehr bierernst war, nicht nehmen lassen, in einer Kampfszene Bruce Lee jemanden durch die Wand zu hauen, durch so eine Holzwand, und die Holzwand hat wie in dem City Hunter Film so den perfekten Menschenumriss hinterlassen. Das sind so Gags, das können die Chinesen irgendwie nicht lassen.
Ach, herrlich.
Jedenfalls, machen wir kurz, warum war das Original, warum wurde jetzt gerade Fist of Fury hergenommen, um für ein Remake? Es war damals eben ein Riesenerfolg, aber nicht nur das, es war halt am ging noch ein bisschen drüber hinaus. Es war nicht nur die Präsenz des Bruce Lee und die Kampfszenen, die frisch waren, sondern eben auch die Thematik, die der Film bedient hatte, denn der stolze Chinese sieht es einfach gern, wenn ein starker Chinese kommt und die Kultur verteidigt, weil der Film dreht sich ja quasi um den ewigen Rassenkampf zwischen den Japanern und den Chinesen und dass die Chinesen von den Japanern nicht als gleichwertige Menschen oder Mitglieder der Gesellschaft erachtet wurden. Seltsamerweise, weil der Film eigentlich in China spielt, aber eben von den Japanern besetzt wurde. Die Japaner hatten da ihre Besatzungsstation und dort gab es dann auch etliche Zonen, wo irgendwie Chinesen keinen Zutritt hatten. Im Original gibt es eine Szene, wo es einen Park gibt, wo ein Schild davor steht, wo es heißt irgendwie, keine Chinesen und Hunde erlaubt. Und Bruce Lee geht dann her, nimmt das Schild und zertritt es einfach, um denen zu zeigen, was er von dieser Form der Diskriminierung hält. Und die Geschichte war ja auch die, dass sein Lehrmeister ermordet wurde von einem japanischen, angeblich von einem japanischen Lehrmeister. Deswegen kommt er hin in eine japanische Kampfsportschule, in ein Karate-Dojo und mischt dann erstmal dort die ganze Studentenschaft auf. Und das ist schon so ein Ding, was den Chinesen gefallen hat, wenn man so den unterdrückten Freiheitskämpfer sieht, der dann wirklich dafür einsteht und zeigt, dass der vermeintlich schwache Chinese überhaupt nicht schwach ist, sondern den bösen, arroganten Japanern sehr überlegen ist. Und das hat einfach den Zeitgeist getroffen. Und das greift auch dieser Film hier wieder auf. Fist of Legend, diesmal mit Jet Li in der Hauptrolle. Und man sieht auch, einige Szenen wurden wirklich 1:1 mit übernommen. Zum Beispiel, wo Jet Li in dieser japanischen Kampfsportschule erscheint und so ein bisschen einfach nur mit seinem nüchternen, kalten Blick so in den Raum guckt. So. Und die Schüler schon so ein bisschen leicht angespannt sind, die nicht willkommen heißen wollen und ihn dann eigentlich wegschicken wollen. Und der dann wirklich alle wirklich so auf höchstem Niveau in allen überlegen müssen, sie alle zurecht verkloppt. Das ist schon sehr amtlich. Das sah schon im Original war das cool und hier im Remake sieht das doch umso besser aus, weil ich finde einfach die Art der Choreografie, also das hat sich einfach weiterentwickelt und jede Kampfszene in Fist of Legend sieht cooler aus als im Original.
Ja,
klar. Das Einzige, was im Original bleibt, ist einfach die Präsenz eines Bruce Lee und die Körpersprache eines Bruce Lee, die schwer nachzumachen ist und so ihren eigenen Charme hat. Aber wenn du geile Martial Arts Action sehen willst, dann ist auf jeden Fall, da hat Jet Li nochmal so ein eins draufgesetzt.
Man darf aber nicht vergessen, da ist halt auch wohl der 25, 30 Jahre dazwischen, oder? Und da ist auch kameratechnisch so viel passiert. Und nochmals, dieser Film jetzt ist auch schon bald 26 oder 27 Jahre her. Also, und wenn du nimmst Fist of Legend und vergleichst ihn mit Ip Man 4 jetzt halt, ja, weil es gerade der aktuellste ist, da hast du filmtechnisch schon wieder einen Quantensprung dahinter. Ja. Also das ändert sich jetzt stetig auch und das ist höher, besser, schneller, ist halt einfach mal so. Ist aber immer noch alles sehr amtlich, was man da sieht in Fist of Legend, muss man glaube ich schon mal sagen. Ja, also das sind perfekt choreografierte Szenen. Ganz ehrlich. Ja,
wobei, ich würde nicht mal sagen, dass jetzt irgendwie in dem Bahn bessere Action zu sehen wird. Es ist irgendwie alles sauberer und klinisch reiner, aber ich, choreografietechnisch finde ich, hat sich jetzt in Hongkong eigentlich wenig bis gar nichts getan.
Was mir aufgefallen ist, einfach bei Fist of Legend, die Kamera wirkt eher ein bisschen statisch. Die ist ein bisschen beobachtend. Die ist nicht so im Geschehen jetzt drin, wie es vielleicht
okay, was heute man hat, passieren würde. in heutigen Filmen, in aktuelleren Filmen ist die Kamera dynamischer und du hast öfters mal Szenen, wo, solche One-Shots, wo die Kamera einfach das Geschehen verfolgt und einfach kein Schnitt stattfindet. Das sind so Sachen, die hast du in früheren, älteren Martial-Arts-Filmen nicht so gehabt. Also es gab schon Pionierarbeiten von Jackie Chan, der großen Wert darauf gelegt hat, mal eine Szene ewig lang gehen zu lassen, ohne dass du einen Schnitt dazwischen hast. Aber es hat dann trotzdem noch nicht die Dimension erreicht, wie zum Beispiel, nehmen wir mal Revenge of the Warrior mit Tony Jaa, also diese große, riesenlange Plansequenz, wo er die Pagode hochrennt, das ist wirklich, das habe ich vorher auch noch nicht gesehen.
Tom Yum Gong heißt der im Original.
Tom Yum Gong, heißt ja eine thailändische Nudelsuppe, ja. Sehr scharf.
Ja, das war's auch, ja, sehr scharf.
Ja, also das schon, aber insgesamt finde ich, die Kampfszenen heutzutage, die sind... Ich könnte nicht davon reden, dass sie eingestaubt werden oder so. Das kann ich von dem Bruce Lee-Original sagen. Da sind die Kampfszenen auf jeden Fall eingestaubt. Bei Jet Li ist das immer noch taufrisch.
Ich habe nicht gesagt eingestaubt, Sergej. Ich habe einfach, dann wären ja auch alles, was wir in den 90ern immer geliebt haben, eingestaubt. Und für mich war das damals ein Standard, der hat einfach sehr gepasst.
Aber zu dem Punkt, dass sich nicht viel geändert hätte, was meine These unterstützt ist, wir haben ja davon gesprochen, dass Yuen Woo-ping hier der Kampfchoreograf war. Er ist es ja auch gewesen bei Ip Man Teil 3, ab Ip Man Teil 3. Ip Man 1 und 2 war es ja noch Sammo Hung, ab Teil 3 war es Yuen Woo-ping. Und da ist das Lustige, der Kampf zwischen Donnie Yen und Mike Tyson, da gibt's eine Szene, die wurde 1:1 kopiert aus Fist of Legend. Ja, nämlich wo Mike Tyson versucht, Donnie Yen zu erwischen, die ganze Zeit bloß in die Fensterscheiben schlägt. Und genau diese exakt gleiche Szene hast du auch im Endkampf in Fist of Legend gehabt. Da hast du gemerkt, da hat der gute Yuen Woo-ping einfach mal wieder so ein paar Ideen aus seiner Trickkiste rausgekramt und
die mal wieder aufgewärmt. Es ist nicht gestohlen, wenn du bei dir selbst stiehlst, Sergej.
Ja, genau.
Kannst du es nicht.
Aber
selbst
sein. Aber merkst so ein bisschen, da hast du so ein paar Dinge, die er geil findet und packt die immer wieder raus.
Das ist doch schön.
Man denkt sich, ach, das habe ich schon 20 Jahre lang nicht mehr gemacht, jetzt könnten wir es mal wieder bringen.
Es hat aber gut funktioniert. Aber was mir aufgefallen ist, die haben da schon den Speed in den Kampfszenen ein bisschen hochgepitcht, oder? Ich meine, Jet Li ist schnell. Da heißt ja auch Jet. Da ist nicht Pferd, ja, oder?
Keine Ahnung,
das Jet. Das ist ein Jet, ja. Aber die Geschwindigkeit wurde schon, also ich meine, so schnell kann sich keiner bewegen, das wurde hochgepitcht.
Also für gewöhnlich ist das auch der Standard. Ich habe es vor einiger Zeit auch noch nicht gewusst, aber wenn man mal die Interviews sich anhört von den Stuntmen von Real Deal Action, die haben auch gesagt, es wird immer hochgeschnellt, es wird langsamer gedreht und dann wird es später abgespeedet.
Oder?
So der Fachterminus. So wird's gemacht. Aber ich kann es jetzt nicht konkreter sagen. Ich habe selbst nie Kampfszenen gedreht. Von daher kann ich nur das nachplappern, was ich von anderen gehört habe. Aber ja, du hast es offensichtlich als Laie in Anführungsstrichen auch gut erkannt. Es wird nachgespeedet im Anschluss. Und ich dachte früher auch immer, Mann, sind die schnell, die Chinesen. Die Amis sind ja so viel langsamer.
Ja, ja, es war einfach, es ist, bei gewissen Szenen, wenn du nur auf seine Füße achtest, so schnell kann man sich gar nicht bewegen. Also das ist fast nicht machbar. Und wenn doch, lieber Jet Li, toll gemacht. Keine Ahnung, wie du es gemacht hast, aber ja.
Auch einen Hauch von Akrobatik reinpacken lassen. Was ich sehr schön fand, dass du neben Kampfszenen, dass du auch wieder ein paar Trainingsszenen hast. Du weißt, ich stehe auf Trainingsszenen und ich mag die Szene, wo Jet Li einfach präsentiert, wie er mittlerweile trainiert. Er macht dann seine einarmigen Klimmzüge und solche
Geschichten. Drei Finger, Liegestütz auf einem Arm.
Ja, genau. Was,
zwei Finger? Ich weiß es nicht mehr.
Ey, das sind Sachen, die sehe ich einfach gerne. Ich sehe die einfach gerne.
Ich habe schon gedacht, damit
ich brauche nicht mal Kampfszenen. Ich brauche nicht mal Kampfszenen. Ich brauche nur Trainingsszenen. die inspirieren dann. Die sind dann meistens Quatsch, weil du denkst, also ich muss jetzt schon wieder an den ersten Drunk Master mit Jackie Chan denken, wo er einfach auf seinen Handrücken balanciert und immer abspringt mit den Handrücken, auf den Handballen landet, dann wieder auf den Handrücken, wo du denkst, das ist irgendwie cool, aber eigentlich kriegst du davon nur Gicht später, wenn du alt bist. So. Aber zu den Kampfszenen, ich muss sagen, eine Kampfszene, die mir besonders gut gefallen hat, ist die zwischen ihm und seinem Mitschüler eigentlich, der Sohn des ermordeten Meisters, den herausgefordert hat. Er meinte ja so, entweder du oder ich hier in der Schule. Und diese Kampfszene, das Besondere an ihr ist, dass hier Jet Li irgendwann ein bisschen abgewichen ist von traditionellen Kung-Fu und so ein bisschen langsam übergegangen ist ins klassische westliche Boxen. Und was auch eine Anspielung war auf Bruce Lee, der auch gerne weggegangen ist von klassischen Kampftechniken und ein bisschen mehr westliche Einflüsse gezeigt hat und auch sehr viele klassische Boxtechniken präsentiert hat. Und das finde ich, auch das sieht in einem Kung-Fu-Film sehr stark aus, wie Jet Li dann einfach nur wirklich so zu einem reinen Faustkämpfer geworden ist und nicht mehr zu so einem akrobatischen Artistikkämpfer. Das ist, glaube ich, würde ich fast sagen, meine Lieblingskampfszene. Und sie endet dann aber wieder auch auf einer sehr akrobatischen Note, die aber doch sehr fetzig ist.
Meine Lieblingskampfszene, ich fand sie auch gut, aber ich fand die Szene gegen, wie hieß er noch, Fumio Funakoshi? Wie
hieß er? In der Wüste? Draußen.
Der Kampf in der ich nenne mal die Wüste, ja. Das fand ich schon ziemlich geil, auch von der ganzen Szenerie her. Draußen, dann die beiden blind, und was noch viel schöner war eigentlich, was mich noch viel mehr berührt als die Szene, war auch dieses, die Würde und das ehrenvolle Verhalten der beiden Figuren. Weißt du, was ich meine?
Das finde ich auch sehr cool. Ich weiß, was du meinst, dass die sich immer mit Respekt behandelt haben, obwohl die wissen, es geht jetzt gleich um Leben und Tod.
Ja, und die haben es angedeutet. Also ich werde es schauen, dass deine Leiche nach Hause geschickt wird. Das wird mal ganz klar gesagt, ja. Mach dir keine Sorgen.
Aber das ist doch eine Philosophie, eine konfuzianische Philosophie, die sich über sehr viele Martial-Arts-Filme zieht. Also auch schon Bruce Lee hat das gemacht, als er, ich spoilere dir jetzt mal, Way of the Dragon, er kämpft ja am Ende gegen Chuck Norris und er gewinnt natürlich, Chuck Norris stirbt und auch da, Bruce Lee tritt oder spuckt nicht auf den Gegner, sondern er kniet nieder und legt nochmal sein Hemd um ihn und er weist ihm nochmal so den letzten Respekt, auch wenn er ihn gerade umgebracht hat. Und viele solche Szenen hast du auch in Jackie Chan-Filmen, wo einem Gegner, den er gerade eben noch verdroschen hat, ihn gerade wegzieht, um ihn vor dem Tod zu bewahren, weil er einfach denkt, okay, der wollte mir zwar an den Leib, aber ich habe jetzt keinen Bock, dass er stirbt. Und das ist so eine Lebenseinstellung, die sich durch viele solche Hongkong-Filme zieht, wo man immer noch ein bisschen den letzten Funken Ehre wahren möchte. Weil es wird, glaube ich, sehr komisch wirken, wenn du einen Helden hast, der seinen Gegner, der gerade gestorben ist, noch irgendwie hinterher spuckt. So, das ist eher was, das macht ein Steven Seagal. So, bricht den Genack und dann
Genack, wie ihn zum Beispiel Genack, Mark, er bricht das Genack.
Erschießen, Genack brechen und dann noch runter in den Schacht werfen und aufspießen.
Da habe ich gerade dran gedacht, den Triple Kill quasi, super, toll. Hat er schön gemacht, das Steven.
Sowas machen einfach unsere ehrbaren chinesischen Kampfkunsthelden nicht.
Ja, aber auch der ganze Kampf, auch Jet Li dann gesagt hat, hey, ich will, dass es fair ist. Der andere hat sein Gegner, Kontrahent, hat den Wind im Gesicht, den Sand und alles in den Augen und er so, nee, ich will, dass es fair ist. Augen binden. Das war schon, dass in einer ziemlich ehrlosen Welt, in welcher wir momentan leben, wenn man die Zeitungen so liest, war das gerade ein sehr schöner Moment. Hat mich sehr
inspiriert. Und sie hat auch so was leicht Komödiantisches, ohne dass es unfreiwillig komisch wird, aber halt so, dass der Kampfkursmeister sagt, so, wir legen los, ach nee, warte mal, es ist irgendwie kalt und so, wie er so nach oben guckt und sich so ein bisschen, es ihn leicht fröstelt, meint, nee, gehen wir lieber darüber und ich fand das schon irgendwie sehr sympathisch.
Ja, und ich komme mal wieder auf die Synchro zu sprechen, Sergej. Die war jetzt auch nicht überwältigend, aber hat mich bei weitem nicht so genervt wie bei den beiden Jackie Chan-Vehikeln von ein paar Wochen.
Ja, wenn du die vergleichen willst, was Crime Story angeht, gebe ich dir zu, da fand ich die Synchro schlecht. In Fist of Legend finde ich sie okay, aber nicht überragend.
Bei Sydney bleibe okay.
Die hat Spaß gemacht.
Sie ist einfach okay, du merkst einfach, ich habe mir das Gefühl, diese asiatischen Filme, die sind auf dem deutschen Markt, die wurden so als stiefmütterlich behandelt, das interessiert mich nicht wirklich. Ja, die wurden einfach irgendwie so lieblos ein bisschen da runter synchronisiert. Das ist einfach so, wie ich das empfinde.
Ja, und vor allem sehr oft hat man auch gerne zu einer Bödelsynchro gegriffen. Jetzt bei dem Film nicht. Also entweder ist es eine sehr nüchterne, recht emotionslose Geschichte oder du hast wirklich hier ein absolutes Kasper-Theater.
Ja, und ganz ehrlich, da sage ich es, das hat für mich einen rassistischen Unterton. Ja, vielleicht Asiaten sehen vielleicht irgendwie witzig aus oder wenn die sich ernsthaft streiten wollen, vielleicht wirkt's auf uns westlich irgendwie witziger, aber den dann noch irgend so eine Blödelsynchro auf die Lippen zu packen, das ist für mich einfach nur purer Rassismus, sorry. Ganz ehrlich, also ich finde das schrecklich. Sorry, tut mir leid, das zu sagen, aber
kommt damit ja, nicht klar. Aber du darfst nicht vergessen, solche Blödelsynchros hast du auch bei italienischen Filmen gehabt.
Ja,
bei,
klar, ich weiß. Aber die alte Star Trek-Serie, um darauf zu kommen, wenn du das Original schaust, dann hast du all dieser ganze Wortwitz, der auch bei uns extrem charmant rüberkommt, ja. Und auch bei den Terence Hill-Filmen, Bud Spencer. Das ist bei uns großartiges Sonntagsnachmittags ORF-Programmkino, ja. Toll, liebe ich über alles. Aber es ist manchmal einfach nicht passend. Bei dem Film haben sie zum Glück nicht gemacht. Also da war ich sehr froh.
Nee, aber bei dem hätte sich's auch nicht angeboten. Ich glaube, die waren schon eingegroovt, die wussten, bei Jackie Chan geht's lustiger zu und dann hast du da deutlich mehr, die Blödelsynchros. Und umso komisch ist es, wenn du mal einen ernsten Film hast, dass dann doch trotzdem der Blödelsynchrosprecher genommen wird, der versucht, irgendwie ernster zu sprechen. Und manchmal haben sie es auch geschafft, wirklich einen eigentlich ernst gedachten Film zu verblödeln. Das gibt's auch. Aber wenn sie das nicht machen, dann gehen sie relativ lieblos damit um. Jetzt im Falle von Jet Li, von Fist of Legend, finde ich die Synchro okay. Ich habe mir bis heute nicht, generell bei asiatischen Filmen habe ich nicht das Bedürfnis, mir den O-Ton mit Untertitel anzugucken. Also speziell nicht bei Martial Arts Filmen. Jetzt bei anderen Filmen vielleicht, es hat sich auch gebessert mit der Synchro, wenn man sich jetzt wirklich ernste Cop-Dramen anguckt, Cop-Thriller wie zum Beispiel Infernal Affairs, da kannst du nicht von der Blödel-Synchro sprechen, ja. Da wird das schon wirklich mit Respekt und mit Sachverstand wird das dann synchronisiert und das ist dann mittlerweile, gehört es der Vergangenheit an, aber früher, da sah man die Welt einfach noch ein bisschen anders, ne? Da hat man ja auch, da war es auch noch normal, dass du solche, keine Ahnung, in Anführungsstrichen Negerwitze gemacht hast.
Ja, ja.
Die gab's ja auch. Ja, wir erinnern uns an den Otto-Film 1985, wobei ich da auch immer noch plädieren würde, ich finde ihn nicht rassistisch, das ist rassistisch gedacht, ihn rassistisch zu nennen, aber trotzdem, es war halt, das würdest du heute nicht mehr bringen, sowas wie was Otto damals gemacht hat.
Das darf ich ja keinem erwähnen, aber bei uns in der Schweiz, da gab's als ich noch ein Kind war, waren LPs mit so Kindergeschichten super in und ich hab noch ein paar Überbleibsel von meiner Tante, meiner Mutter, meinem Onkel. Und die Dame, die die Geschichten erzählt hat, die hieß Trudi Gerster. Und da gibt's da tatsächlich, Trudi. Und ich habe sie vielleicht schon mal einen Cover geschickt, die Geschichte vom kleinen Negerlein. Das habe ich hier als LP und das kannst du einfach nicht mehr bringen, sowas. Das ist einfach...
10 kleine Negerlein.
Ja, das ist einfach, das geht einfach nicht, ja. Es war eine andere Zeit. Es war einfach eine andere Zeit. Und das muss man akzeptieren. Ja. Also ich find's absolut widerwärtig, aber was will ich machen? Ja,
ich will es noch mal erwähnen. Das, was bei Otto in dem ersten Otto-Film gemacht wird, das ist nicht rassistisch, sage ich ganz klar. Aber ist jetzt auch nicht Thema.
So. Nee, Otto können wir anders mal sprechen, wenn wir das wirklich wollen.
Ja, komm, der zweite, der neue Film, da hast du Amboss, der Rabiator.
Ich kann mich an beide nicht mehr groß erinnern, ganz ehrlich. Otto habe ich gut gefunden. Ja,
da war so ein Dolph Lundgren-Verschnitt, der so in die U-Bahn kommt und die ganze U-Bahn umnietet und dann rauskommt und sagt so, keine Schwarzfahrer mehr.
naja.
Okay, zurück zu, wir waren mal gerade beim Thema Rassismus, das ist ja auch etwas, was jetzt eigentlich in dem Film selber behandelt wird. Und das ist ja durchaus etwas, was den Film auch abseits der Kampfszenen durchaus spannend gestaltet, wo du ein bisschen auch mit deinen Charakteren mitfiebern kannst. Wenn du siehst, dass unser guter Jet Li oder Sheng Zhen, wie er im Film heißt, sich auch der Diskriminierung ausgesetzt fühlt, weil er eben eine Japanerin liebt und mit ihr versucht, irgendwie das Leben zu bestreiten. Man könnte man fast sagen, der Hauptbösewicht des Filmes ist eigentlich nicht jetzt dieser Fujita, dieser japanische General, sondern eigentlich tatsächlich ja der Rassismus, der den Alltag dominiert in Shanghai.
Total, ich kann dir nur beipflichten. Und das habe mir fast noch gewünscht, wir hätten das noch ein bisschen mehr ausgespielt, dass es noch ein bisschen deutlicher rüberkommen wird.
Ja, aber dafür sind wir halt doch letztlich bei einem Martial-Arts-Film, ne? Man hätte auf jeden Fall noch mehr das ausarbeiten können, aber letzten Endes ist das halt doch kein Drama über Rassismus und Diskriminierung, sondern letztlich ein Martial-Arts-Film, der sich dieser Themen annimmt, um die Geschichte voranzutreiben. Es wäre natürlich schön, das wäre mal wirklich ein Traumfilm, ein Film, der es schafft, Martial-Arts um wirklich eine tief bewegende Geschichte, also Oscar-verdächtige Geschichte zusammenzuziehen. Jetzt möchten einige meinen, ja, aber das gab's doch mit Tiger and Dragon, aber ich müsste den Film mal wieder sehen, aber ich bin kein Fan von diesen Wirefu.
Ja, ich auch nicht. Ich habe Tiger and Dragon auch damals gesehen, auch weil es so gehypt wurde und hat mir überhaupt nicht so gefallen, vor allem nicht verglichen mit dem, oh Gott, Wie hieß das Werk noch gleich mit Jet Li?
Hero.
Hero, danke. Danke, ich fand Hero, man darf es vielleicht auch gar nicht vergleichen, aber ich fand Hero um Längen stärker. Um Längen.
Ich müsste ihn mal wieder sehen, um das aufzufrischen. Ich kann inhaltlich überhaupt nichts mehr über die Filme sagen. Deswegen möchte ich mir jetzt kein Urteil erlauben. Aber das ist ja etwas, was in dem Bereich genannt wird. Aber ich hätte tatsächlich doch lieber sowas, so etwas wie Fist of Legend, nur noch mit vielleicht noch stärker ausgearbeiteter Story. Und ja gut, jetzt kannst du dich darüber beschweren, dass die Schauspieler da nicht top sind, weil entweder du bist ein sehr guter Schauspieler oder sehr ein guter Martial Artist, aber beides zusammen ist dann halt immer so ein Kompromiss. Aber Jet Li, finde ich, der macht das mit seiner Präsenz, macht das alles schon sehr gut. Und ich habe dann zu keinem Zeitpunkt das Gefühl, dass er irgendwie dass er den Szenen, in denen er mal nicht kämpfen soll, in denen er einen Charakter darstellen soll, dass er denen irgendwie nicht gewappnet sei. Also, der kann das schon.
Ja, absolut. Aber was ich sagen muss, Jet Li, auch von seiner Ausstrahlung her, hat er doch eher was von einer Maschine als von einem Menschen. Er ist kein besonders guter Darsteller. Das heißt aber nicht, dass er ein schlechter Darsteller ist. Er ist einfach sehr funktionabel.
Er könnte tatsächlich sehr gut an einer Art Hongkong-Variante von Terminator, einen T-800, spielen.
Total. Also er hat genau das gekriegt, was ich von ihm erwartet habe. Ich finde, Jet Li liefert immer für mich. Ich habe, glaube ich, von ihm noch nichts wirklich Schlechtes gesehen. Es kommt mir fast nichts in den Sinn.
Und wie war denn Forbidden Kingdom?
Welchen, sorry?
Forbidden Kingdom? Das ist die große Kollaboration zwischen ihm und Jackie Chan gewesen, 2008. Das ist ein amerikanischer Fantasy-Martial-Arts-Film.
Na siehst du, da habe ich eben nicht gesehen, deswegen konnte ich das jetzt auch sagen. Aber ich verstehe, warum Hollywood auf Jet Li aufmerksam wurde, sicher wegen seiner Martial-Arts-Fähigkeiten, aber wie er jetzt auch zum Beispiel in Lethal Weapon besetzt wurde, das passte für mich wie die Faust aufs Auge, also großartig.
Das passte sehr gut.
Jo.
Auf jeden Fall. Und aber, ja, wo wir bei Lethal Weapon 4 sind, lustig, zu dem Zeitpunkt war ja auch Jackie Chan sehr berühmt und sollte ein bisschen Hollywood Fuß fassen. Es war auch die Idee, Jackie Chan in der Rolle zu besetzen, die dann Jet Li bekommen hat.
Das hätte ich aber, ich hätte schon irgendwie gern gesehen, eine Version mit ihm, aber, und vielleicht hätte er ja einen knallharten Motherfucker abgeliefert. Hey, who knows, ja?
Ja, Jackie Chan war schon, er war der Erste, der angedacht war als der Bösewicht in Demolition Man. Am Ende wurde es ja Wesley Snipes, aber ursprünglich sollte auch das Jackie Chan machen.
Ganz ehrlich, es hätte mich schon gereizt, das zu sehen. Ich habe gesagt, er hat ja bei Foreigner hat er einen todernsten Charakter gespielt. Ohne jenste Hampeleien drin. Und das würde mich schon reizen, ihn in so einer Bösewicht-Rolle zu sehen, wo er einfach mal ein richtiges Arschloch ist. Vielleicht wäre das ja ein Riesenteil geworden, who knows. Aber Jet Li war halt schon eine massive Bank in Lethal Weapon 4. Also, ich weiß nicht, wie das...
Ja, das auf jeden Fall,
wie das die Außenwelt
vielleicht
sieht,
sogar der beste Bösewicht der ganzen Lethal Weapon-Reihe.
Ja.
Also ich finde, ganz ehrlich, ich greife jetzt mal vor, aber ich finde Jet Li deutlich einprägsamer als Gary Busey im ersten Teil.
ja, schon. Aber Gary Busey ist Gary Busey, ne? Ich meine, also... Und ja, ich habe gerade gestern noch den Director's Cut des zweiten Teils gesehen und war auch der Typ, der diesen leichten Adolf Hitler-Verschnitt gespielt hat, der war auch gut.
Zurück zu Fist of Legend. Was ich jetzt nicht so gut fand, war der in Anführungsstrichen der physische Bösewicht, also dieser japanische General. Der war mir ein bisschen doch zu lame. Er sollte zwar super hart und furchteinflößend sein, weil er wirklich so kurzen Prozess macht mit alles und jedem, aber ich finde, von der Ausstrahlung her, finde ich, hat er es einfach nicht so gebracht. Aber vor allem fand ich ihn, er war storytechnisch, wurde er nicht sehr gut eingebaut in die Geschichte. Oder wie hast du das gesehen?
Ich habe den Bösewicht auch nicht als richtig böse, also ich habe dem das nicht so ganz abgekauft, dass er es da der Main Villain sein soll. Der hatte für mich einfach nicht die entsprechende Präsenz.
Die Motivation von ihm ist nicht so ganz klar. Also warum hat er überhaupt diesen Kampfkunstmeister umgebracht? Was wollte er bezwecken?
Das habe ich auch nicht verstanden, ganz ehrlich. Habe ich nicht verstanden. Ganz ehrlich, das habe ich, vielleicht kann es mir einer sagen, vielleicht einer unserer Zuhörer kann es das mal schreiben, aber ich habe das auch nicht ganz begriffen.
Ja, ich hätte es mir höchstens erklären können, weil am Ende, er hat ja die große Enthüllung hier gewagt. Guck mal hier, einer von deinen Mitschülern hat hier deinen Vater vergiftet. Er ist also ein Verräter, haha. Und ich habe das in die Wege geleitet. Aber okay, aber warum? Was hast du jetzt davon gehabt, dass dieser Kampfkunstmeister gestorben ist? Ging es nur darum, dass er die andere Kampfkunstschule umso präsenter machen kann oder erfolgreicher machen kann?
Ja.
Ging es nur um sowas? Aber war japanischer General, was, ja. Vielleicht war es das oder die Konsequenz, die daraus ja sich dann entsponnen hat, nachdem Jet Li ja den Finalkampf gewonnen hat und den Kampfkunstmeister, ja, ich spoiler mal, umgebracht hat mit seinem Gürtel. da hieß es ja, wenn das jetzt rauskommt, dass ein Chinese den japanischen General hier umgebracht hat, dann gibt's Krieg. Und man könnte jetzt meinen, okay, war das vielleicht seine Intention, einen Krieg zu veranlassen, durch solch eine Aktion, aber das wäre auch bescheuert, weil im Prinzip baut dann der Plan darauf auf, dass er stirbt, damit irgendwie es zu einem Krieg kommt. Und für so einen ehrbaren Märtyrer hätte ich ihn jetzt auch nicht gehalten.
Nee, absolut. Also für mich war diese Figur einfach nicht gut genug gezeichnet, aber nochmals, die Story ist ja ein bisschen Banane, Sergej, da müssen wir ehrlich sein, oder? Darf man schon sagen. Ja. Man hat gute Intentionen gehabt, auch hier mit dem ganzen Rassismus-Gedöns. Aber schlussendlich ging es darum, dem Jet Li Möglichkeit zu geben, zu kämpfen. Und das hat der Film perfekt abgeliefert, finde ich.
Ja, aber weißt du, was mich auch an den, weil was man trotzdem hätte gut machen können, und das ist etwas, was ich zum Beispiel aus anderen Filmen besser gesehen habe, wie man den Bösewicht einführt, wie man den eingeführt hat, weil also was mich gestört hat, war ganz am Ende, kurz vorm Finale, hat man auch kurz unbedingt zeigen müssen, wie hart der Endgegner ist. Und man zeigt kurz, wie er irgendwie Schläge aushält, wenn ihn Leute mit irgendwann einen Baseballschläger bearbeiten und dass er irgendwelche Nägel mit der bloßen Handfläche zerdrücken kann und Steine zerhauen kann. Und ich denke mir, warum zeigt man das kurz vor dem Finale, dass man wissen, ah, okay, jetzt müssen wir uns auf das Finale freuen, weil der Typ ja so hart ist. Man hat ja vorher schon gesehen, dass er den einen oder anderen Lumpen mal eben schnell zerhauen hat. Warum müssen wir jetzt noch kurz gezeigt bekommen, dass er ein richtig krasser Motherfucker ist? Das fand ich dramaturgisch, fand ich das schlecht eingebaut und wie ich es mir besser gewünscht hätte, das ist eben etwas, was der Jackie Chan in Drunken Master 2 deutlich besser gemacht hat, oder auch, um mal nicht ständig den Film zu nennen, auch in Geballte Ladung, wie mir gefallen hat, wie der Bolo Yang angeführt wurde. Du hattest immer zwei Begegnungen mit den Bösewichten und dem Helden. In der ersten Begegnung ist unser Held dem Bösewichten klar unterlegen und kommt gerade noch so mit einem blauen Auge davon, aber er hat deutlich Respekt gewonnen vor diesem Gegner. Und dann beim zweiten Aufeinandertreffen im Finale, da geht's dann ans Eingemachte, da geht's dann entweder er oder ich. Und das fand ich spannend. Das gab's auch so in dem besagten Jackie Chan Film und das hat mir jetzt leider hier gefehlt. Hier hat man nicht so eine Szene gehabt, stattdessen meinte man, ach, jetzt kurz vor dem Finale zeig mir noch, wie hart er ist und lassen ihn ein paar Felsbrocken zerschlagen. Das fand ich ein bisschen plump.
Ja, kann ich absolut unterschreiben. Und wie gesagt, ich finde seine Figur, die Figurenzeichnung speziell von ihm, vom Endgegner, extrem blass. Also kann ich genauso stehen lassen.
Ja, eben. Der Kampf an sich war dann doch schon stark, war schon gute Choreografie, aber er hat letzten Endes für mich jetzt nicht ganz so die Magie gehabt. Also er konnte mich nie so richtig fesseln, wie mich andere Kämpfe haben fesseln können.
Aber das ganz ehrlich, das ist bei mir generell bei vielen dieser Kung-Fu-Filme, die ich schon gesehen habe, dass einfach halt, auch wenn dann noch die Charaktere anfangen, irgendwie rumzufliegen oder Dinge machen, die für mich dann eher in den Bereich Fantasy gehen als...
Nee, davon rede ich ja nicht.
Okay.
Ich rede nicht davon, dass die anfangen zu fliegen. Ich rede nicht davon, dass wir in den Fantasy...
Das haben wir gehabt im Film. Das war sogar in meinem Lieblingswüstenkampf, glaube ich, wo der Fumio Funakoshi einfach quasi angefangen hat, über ihn drüber zu fliegen. Oder habe ich da gerade ein Pilzchen eingeworfen?
Ja, solche Geschichten, das ist ja so geerdete Übertreibung, nenne ich es mal.
Ja. Kann man machen, ja.
Ja, aber es geht halt nicht so in diesen Busha-Bereich, wo dann Leute von Baum zu Baum springen und solche Geschichten.
Ja, eben.
Das mag ich, aber es ist halt ein Stilmittel, das kann man nicht mögen, aber man kann jetzt nicht irgendwie argumentieren, dass es besser oder schlechter wäre als das andere. Es ist einfach anders und man muss halt damit zurechtkommen. Und ich persönlich brauche das nicht. Ich mag es schneller und geerdeter und je realistischer, desto beeindruckender ist es dann letztlich auch. Oder je realistischer es anmutet.
Ja.
Also, Wenn der einen über einen so drüber schwingt, das kann ich mir vorstellen, dass das machen kann. Aber wenn einer irgendwie in der Luft oder auf dem übers Wasser läuft, dann ist es schon schwieriger nachzuvollziehen.
Na, absolut, absolut.
Ein Punkt, den ich noch ansprechen möchte, ist der Härtegrad. Der Film ist ja so ein FSK 18 Ding. Ja. Und wir unterhalten uns immer ganz gerne darüber. Ganz klar übertrieben, oder?
Ja, völlig, völlig. Das ist FSK 16, würde ich sagen, ganz klar.
Völlig locker. Ich meine, weitestgehend verläuft der Film auch sehr unblutig. Du hast nur gegen Ende hat eine leicht blutende Stirn.
Ja.
Fertig. Und ja, okay, und der. Dann gibt's dann noch die Kehle wird aufgeschlitzt von dem japanischen General, aber das habe ich in anderen Filmen auch schon deutlich ekliger und schmerzhafter gesehen als in dem Film jetzt.
Ja, absolut, absolut. Ich fand den Film überhaupt nicht
völlig hart. Überzogene FSK 18.
Also ich glaube, du wärst nicht verstört, würdest den Film schon ab 12 Jahren sehen, bin ich ganz ehrlich. Also das.
Nee, also das ist auch ein Film, den würde ich mir mit meinem 10-jährigen Neffen angucken.
Eben, oder? Also.
Der steht auf sowas. Und
ja, also dann viel Spaß mit dem Neffen. Da wird Freude haben dran vielleicht. Mit dem alten Onkel sowas zu schauen.
Ich versuche ja genau dasselbe Onkel zu sein, wie meine Onkels es damals gewesen.
Sehr schön.
Ich habe ja mit meinen Neffen schon einiges da abgeackert. Und lustig war, kurze Geschichte. Ich habe mal zwei meiner Neffen bei mir. Und die sind halt bei mir, stehen vom DVD-Regal. Und ich meinte so, ja okay, sucht euch was raus. Beide suchen natürlich nach Cover aus. Und einer von beiden, der findet Nemo. Mhm. So. Und der andere, der findet Van Damme Kickboxer. und dann stand ich halt vor der Wahl, was gucken wir jetzt? Kickboxer oder findet Nemo? Und ich hab gesagt, wisst ihr was, wir gucken jetzt nichts von beiden, wir schauen jetzt Gremlins. So.
Wie alt waren die beiden? Also 10 und?
9 und 11.
9 und 11, ja, okay. Nemo und, gibt's einen Film dazwischen? Kung Fu Panda vielleicht, hättest du nehmen müssen dann. Das ist ein Kompromissfilm, ja. Hallo?
Ja, aber hast du gesehen, der eine von beiden, der hat sich halt wirklich, da wusste man einfach, da ist das Bjarkov-Blut drin. Der hat dann wirklich, sieht einfach so einen oberkörperfreien, muskelgepackten Typen mit und muss den Film sehen.
Großartig, sehr schön, Sergej, sehr schön.
So,
Die Bjarkovs.
Die Bjarkovs, die haben einen an der Waffe. So, ansonsten ein paar Sachen, die man vielleicht noch nennen kann. Man bisschen zeitgeistlich. Der Film ist ja, also auch, es ist ja auch dem geschuldet, zu welcher Zeit der Film spielt. Aber da sieht man schon wieder, wie so das Patriarchat da durchdringt mit solchen Sätzen wie: Du kannst doch nicht dein Leben wegwerfen nur wegen einer Frau. Also entweder du trainierst jetzt oder du gehst jetzt mit dieser Frau irgendwie dein Leben leben. Aber beides zusammen geht nicht. Und so Geschichten wie, ach, sind sie alle so leicht zu haben wie sie?
ja, großartig, oh. Oder? Das ist halt die alten Zeiten, ja.
Richtig toll war auch die Gerichtsverhandlung, wo es hieß, die Japanerin, die versucht ja Jet Li zu verteidigen, sagt, er kann es nicht gewesen sein, er ist die ganze Nacht bei mir gewesen. Aber was hat er denn dort gemacht? Naja, weil wir sind halt gemeinsam, wir sind im Bett gelegen und wir waren die ganze Zeit wach. Aber was macht man denn da die ganze Zeit, wenn man in ein Raum ist und in einem Bett liegt. So, es ist richtig dumm nachgefragt.
Ja,
so,
ja.
Und ich dachte, hallo?
Ja, aber ich fand die Szene sogar sehr gut. Das hat mir sehr gefallen. Das hat mir echt gefallen, dass so ein bisschen das Ganze mal den Spiegel vorhalten irgendwie.
Comedy auf höchstem Niveau.
Irgendwie schon. Hat mir sehr gut gefallen, ja.
Okay, gut, dann ja, hast du noch was zu dem Film? Ich habe, glaube ich, alles gesagt.
Nee, es gab mal eine Fortsetzung mit Jet Li. Wusstest du das?
War das die Fists of Legend?
Ich glaub's. Aber der Typ heißt Jet Li, also Jet Li mit E am Schluss. Das wollte ich aber noch kurz erwähnen.
Ja, es gibt ja viel nach, ich meine, davon gab es auch genug von Bruce Lee damals.
Ja, ich weiß.
Li mit einem I hinten dran, Lai und Lung und wie sie alle heißen.
Ich finde das toll. Ich finde es super.
Also Bruce Ploitation wäre auch mal was. Damit könnten wir uns echt, glaube ich, in den Tod sehen. Ein, zwei habe ich davon gesehen, aber ich habe mal ein schönes Zitat gelesen von badmovies.de. Also man hätte Bruce Lee fast umbringen müssen, damit einem diese tolle Filmkultur an Bruce Ploitation nicht entgangen wäre.
Wunderbar. Wollen wir mal in die Bewertung gehen,
Serge? Okay, aber damit haben wir jetzt, glaube ich, alles Nötige zu Fist of Legend gesagt.
Denke ich auch, ja.
Ich wette, der ein oder andere Zuschauer wird noch irgendein Kuriosum, irgendeine Trivia parat haben, die wir bestimmt vergessen haben.
Wie könnt ihr nur diesen Punkt nicht genannt haben? Wie könnt ihr es gewagt haben? Was seid ihr für ein Podcast?
Ja. Genau. Ja. Aber, da will ich mir jetzt nicht einfallen lassen. Nee. Ich finde, wir haben im Wesentlichen gut herausgearbeitet, warum das immer noch heutzutage ein guter Martial-Arts-Film ist, den man sich, und zu Recht auch einer von Jet Lis besten. Ich habe nur gemerkt, beim Sehen neulich, dass ich habe ja schon vorher schon 2-3 Mal gesehen und heute zur Auffrischung neulich, auch lustigerweise, ich hab den Film ja auf DVD, ich habe ihn rausgepackt, habe ihn reingesteckt in die PS4 und habe dann plötzlich gemerkt, dass mir das Bild einfach irgendwie mittlerweile zu schwammig ist. Und dann habe ich, obwohl die DVD schon drin steckt, habe ich dann einen Stream für 2,99 in HD bezahlt.
Na, ich,
aber es war doch wirklich ein schöneres, besseres Bild.
Ich habe das Bild von meiner DVD war auch brutal grobkörnig, aber ich habe das jetzt einfach mal als eine authentische 90er-Jahre-Erfahrung genommen. Denn das Bild war noch nicht so schlecht wie bei diversen B-Movies aus den 90ern, die ich irgendwie mal auf DVD bekommen habe. Also es war noch ganz akzeptabel, aber bei weitem kein gutes Bild. Also hat aber der Freude keinen Abbruch genommen, zum Glück.
Nee, bestimmt nicht. Also wie gesagt, immer noch einer der besten Martial-Arts-Filme, die man aus den 90ern haben kann oder auch generell. Also wenn du irgendwie so eine Top 20 anguckst, die besten Martial-Arts-Filme aller Zeiten, dann kommt es gut vor, dass der mit hoch oben mit dabei ist. Und das auch zu Recht. Ich hab für mich gemerkt, jetzt nach der vierten Sichtung, so inhaltlich hat er für mich leicht geschwächelt und da habe ich mir schon mal die nächste Kampfszene ein bisschen schneller herbeigewünscht. Aber es bleibt im Großen und Ganzen, gebe ich dem ganz klar einen Daumen nach oben.
Ja, ich nach den letzten Exkursen in den asiatischen Raum mit dem Sergei war ich da ein bisschen eingeschüchtert, was es da auf mich zukommen wird, und war positiv überrascht von einem ziemlich gut gelungenen, das ist untertrieben, einem sehr gut gelungenen Martial Arts Streifen mit einem noch ziemlich jungen Sergei, sollte ich Sergei sagen, Jet Li.
Ein sehr junger Sergei.
Mit einem sehr jungen Jet Li, der war damals, glaube ich, 31 Jahre alt oder so. Und man hat gesehen, wie er da quasi auch gleich ein Bewerbungsvideo für Hollywood dargelassen hat. Und auch die ganze Choreografie, die später Matrix inspiriert hat. Ein tolles Werk. Hat mir sehr gefallen. Auch wenn mir diese Art der Kämpfe nicht zwingend immer zusagt, würde ich den wieder schauen. Und ich gebe dem einen klaren Daumen nach oben.
Schön, dass wir uns so einig sind.
Ja, mal wieder. Schön. So. Das freut mich sehr.
Aber ich muss sagen, ich fühle mich ja doch leicht angewurmt und ich mache mir selbst Vorwürfe, dass ich dir jetzt so einen schlechten Jackie Chan Start beschert habe, weil es wurmt mich tatsächlich, dass du jetzt skeptisch gegenüber einem Drunk Master 2 stehst, der meines Erachtens immer noch wirklich der König unter all den Martial Arts Filmen ist. Also es ist wirklich so top notch, den möchte ich dir weiterhin ans Herz legen, wo ich sage, ich finde den noch deutlich besser als Fist of Legend. Der hat ein unglaublich fantastisches, legendäres Finale, das wirklich jeden Kaufpreis rechtfertigt, sage ich fast.
Gut,
schon
mal. Gut, Serge, weißt du, wir versuchen ja in unserem Podcast ein bisschen sehr fair zu verteilen, dass man Stallone, man Schwarzenegger, Seagal, Lundgren,
ja, das sowieso,
der Jackie
das sowieso.
Kommt ja wieder.
Kommt Michael Dudikoff.
Kommt ja, gerne. Der Jackie kommt ja wieder in vielleicht, keine Ahnung, ein bisschen weniger als 20 Episoden. Ja, wenn wir es fair verteilen, kommt er wieder. Wir werden dann nächstes Jahr drüber sprechen, das ist keine Frage.
Ja, ich werde es nicht vergessen. Du merkst, es ist eine Herzensangelegenheit.
Ja, aber Sergei, ich sag dir etwas. Wenn dieses Ding nicht performt, dann müssen wir eine Beratung gehen, eine Partnerschaftsberatung.
Ja, dann machen wir wieder eine neue Ratskammer.
Ja, auf. Genau. Absolut richtig.
So, jetzt möchte ich nur noch von dir wissen, nein, ich müsste selbst herausfinden, was das denn für eine Dame gewesen ist, die da mit einem Messer
im
Schlauchboot bedroht wurde.
Bitte gehen wir in die Auflösung des Filmquizzes. Soll ich nochmals erwähnen, was es da genau ging?
Nee, ich hab's schon eigentlich ganz gut. Also wir reden von einem Schlauchboot mitten im Ozean, kein
Landensitz. In einem Gewässer, Serge, in einem Gewässer. Ich wollte nicht näher darauf eingehen, was für ein Gewässer das ist.
Ach so, in einem Gewässer. Es könnte auch ein... Keine Ahnung.
Es ist keine Badewanne, Sergei.
Es ist, ich habe gerade kurz an Nightmare on Earth Stream gedacht, an den ersten.
Und ich gehe noch weiter.
Da kommen ja auch mehrere Messer aus der Badewanne
hoch. Es ist kein Meer und es ist auch kein Pool.
Ein Gewässer. Also, das, wie gesagt, das Erste, was mir eingefallen ist, war Ariel, die Meerjungfrau, ist ja hoffnungslos falsch. Dann habe ich kurz an The Shallows gedacht, diese Dame, die an diesem Fels ist und eigentlich an den Strand zurück möchte, aber dazwischen ist ein Hai.
Das ist ein toller Film übrigens. Das ist ein toller, ich mag den sehr. Den mag ich sehr. Aber es ist nicht der. Nee.
Den muss ich noch sehen, habe ich noch nicht gesehen.
Der Hai hat kein Messer mit einer verdammt langen, scharfen Klinge. Da Zähne, Sergej.
Ja, ich habe nur an... Das war das Erste, woran ich dachte, bevor du da mit dem Messer gekommen bist. Dann sind noch Titel, die mir einfallen. Open Water, das wird es wahrscheinlich auch nicht sein.
Sergej hat keine Ahnung. Ich gebe einen weiteren Tipp, es ist kein Schweizer Film.
The Sanctum. Nein, auch nicht.
Es ist kein Schweizer Film. Es ist kein deutscher Film. Es ist aber auch kein amerikanischer Film. Es ist auch kein asiatischer Film. Es ist auch kein englischer Film. Das ist das, Sergej. Ein französischer Film. Französischer Film. Es ist etwas,
Lass mich dann bitte mal ein bisschen die Nationalität erraten. Was haben wir? Ein russischer Film? Nö. Nein. Nö. Aber ist nichts aus dem afrikanischen Bereich?
Nein.
Warte, dann kannst du noch Südamerika sein?
Nein.
Australien?
Nein.
Warte mal. Also wir haben jetzt doch alle Kontinente jetzt durch.
Ja, okay, ich mache es mal so. Es gibt das Vorurteil, dass dieses Volk sehr gerne mit Wohnwagen durch die deutschen und Schweizer Autobahnen in die Ferien fährt.
Okay, etwas Osteuropäisches.
Okay, nee. Das ist vielleicht nur so ein Schweizer Dings, aber die Holländer fahren doch gerne mal mit dem Wohnwagen durch unsere Länder irgendwo runter. Das ist doch so ein Vorurteil, oder nicht?
Das kenne ich tatsächlich gar nicht so, das Vorteil, aber ich bin auch eh jemand, bei dem man immer das Gefühl hat, dass ich irgendwie hinterm Mond lebe. Von
daher. Ich glaube, ich löse auf, Sergej, denn du hast dich...
Warte mal, ist es nicht verdammtes Amsterdam?
Doch. Echt jetzt? Also, er heißt verfluchtes Amsterdam, aber ich gebe dir jetzt den Punkt, weil du mir bei der letzten Folge sich auch den Punkt gegeben hast. Deswegen. ja, es ist verfluchtes Amsterdam, und zwar im Original Amsterdammed. Das ist...
Heißt der verfluchtes oder nicht verdammtes?
Nee, verfluchtes Amsterdam. Hast du den gesehen? Kennst du den Film?
Ich habe ihn mal irgendwann ich glaube, der lief auf Pro7. Der ist mir nachts begegnet. Ich bin da kurz dran geblieben. Ich habe den nicht, also wenn ich den heute gucken würde, das wäre wahrscheinlich wie eine Erstsichtung. Ich habe nur irgendwie eineinhalb Szenen so im Kopf, die du beschrieben hast, die habe ich definitiv nicht mehr im Kopf. Aber das ist so ein Titel, der kreist bei mir immer wieder im Kopf rum. Ich weiß, dass ich den mal irgendwie im Fernsehen irgendwie angeguckt habe, zumindest ein paar Szenen. Er ist mir ein paar Mal relativ auf Spielfilm begegnet, aber ich habe ihn nicht so im vollen Bewusstsein komplett gesehen.
Also ich hol kurz mal aus. Ich kenne diesen Film nur dank unseren Freunden, die mich zwar gar nicht kennen, vom Cine Entertainment Talk. Die haben den mal erwähnt, das ist so ein holländischer Actionfilm, Action-Horrorfilm, und ich habe noch nie bewusst einen holländischen Film geschaut, einfach weil, nicht weil ich nicht will, sondern weil mir diese Streifen einfach nicht bekannt sind, ja. Und so habe ich mir diesen Titel jetzt mal geholt und habe den vor ein paar Tagen gesehen und war ziemlich begeistert von dem. Das ist ein richtig gutes Teil, jetzt vielleicht nicht das mega, mega Oberthriller-Werk, aber da hat mich doch gut genug unterhalten. Diese Szene, die existiert, in den Grachten von Amsterdam liegt diese junge, glaubst blonde Frau mit den massiv gespreizten Beinen da, dann schnellt das Messer hoch und fährt direkt in ihren Körper, habe ich jetzt auch schön gesagt. Und das ist ein Film von 1988 vom Regisseur Dick Maas. Mhm. Und der Hauptdarsteller ist da Hoop Stapel. Toll, und ganz ehrlich, ist ein sehr gut unterhaltender Streifen, halt alt, gut gealtert aber. Und ich habe ja sowieso eine Schwäche für Amsterdam, wir gehen ja fast jedes Jahr einmal hin. Und nicht wegen den Drogen, einfach weil es eine tolle Stadt ist. Und unbedingt.
Ich hab neulich erst eine Doku gesehen darüber, wie überrannt Amsterdam ist von den Touris.
Ja, ist auch so. Also ich war auch schon oft da, aber ja. Ja. Es gibt Touris und Touris. Und es gibt, die gehen zum Saufen, Kiffen und Sex. Und es gibt die, die mögen einfach die Stadt.
Und es gibt das Bildungsbürgertum, Touritum, die da einfach nur die Museen angucken wollen und den schönen Flüsse und die Original-Drehlocations von Verfluchtes Amsterdam.
Absolut. Absolut. Und ich habe den Film gesehen. Ich kenne fast jede Ecke da und das gefällt mir dann umso mehr. Und ich will dir nochmals wärmstens ans Herz legen. Einfach ein toller Streifen.
Ja, also ich habe den schon immer so ein bisschen auf dem Radar gehabt. Ich kenne in Anführungsstrichen den Film, aber ich habe jetzt nie versucht, den jetzt groß irgendwie jetzt wieder aufzufrischen. Aber jetzt, wo du ihn empfiehlst, würde ich das vielleicht nochmal machen. Lustigerweise, ich bin jetzt wirklich nur auf den Film gekommen, weil du Niederlande gesagt hast.
Ja,
das ist das Erste, was mir zu Niederlande einfällt im Bereich Film, Verfluchtes Amsterdam.
Ja, eben, es tut mir leid, ich kenne keinen anderen Film von da. Aber ich kann mir eben, und das hat mich schon überrascht, denn die Macher des Films, das war halt schon irgendwo zwischen, keine Ahnung, TV-Film und vielleicht B-Movie. Ich kann es nicht gut einordnen, aber das war schon handwerklich ganz solide Kost und ich würde davon eigentlich gern mehr sehen. Also wenn da irgendein Zuhörer da ist, der dem Sergei und mir den einen oder anderen holländischen Film vielleicht ans Herz legen will, dann bitte macht das, schreibt uns doch.
Ich habe vielleicht noch einen für dich, Moment. Ich muss nur kurz überlegen, ob das ein niederländischer Film ist oder nicht, eventuell ein belgischer. Der hieß, Entschuldigung, ist ein Doch, war ein belgischer Film.
Ja, aber trotzdem, was ist es? Was ist es denn?
Der Film heißt Hasta la Vista im Deutschen.
Ja.
Im Original heißt er Come as You Are. Sagt ihr was?
Nein. Come as You Are.
Das ist ja auch ein interessanter Film. Der ist von 2011 und es geht quasi um drei körperlich Behinderte. Aha. Also zwei von denen sind im Rollstuhl. Der eine kann nur seinen Kopf bewegen, der andere kann nur seine rechte Hand bewegen und der dritte von denen ist blind. Und die drei ärgern sich darüber, dass sie eben körperlich eingeschränkt sind, dass sie eben nie die Möglichkeit haben, Frauen kennenzulernen und leben, dazu verdammt sind, als Jungfrauen zu sterben. Und sie möchten eigentlich gerne mal Sex haben. Und sie haben dann von diesem tollen Bordell gehört in Spanien, das sich tatsächlich auf genau diese Klientel spezialisiert hat, körperlich eingeschränkte Menschen, die aber auch mal Sex haben möchten.
Okay.
Und dann versuchen eben diese drei irgendwie, ohne die Eltern natürlich, weil es denen zu peinlich ist, versuchen irgendwie nach Spanien zu kommen. Und das Interessante ist, das ist jetzt keine platte American Pie-mäßige Komödie, sondern das ist tatsächlich ein Film, der die Thematik ernst nimmt und sie wirklich mit sehr viel Fingerspitzgefühl und Respekt behandelt und da wirklich eine Komödie mit Herz geschaffen hat.
Wow, toll, das ist eine schöne Empfehlung, Sergei. Den versuch ich zu sehen. Hört sich gut an.
Ja.
Sehr schön.
Hasta la vista, wie schon Ani sagte.
Genau, der weiß ja, wie es läuft. Sehr schön. Wunderbar.
Ja, genau. Damit habe ich dich hoffentlich auch mit einer schönen Filmempfehlung entlassen. Und wir können jetzt nur noch sagen, dass wir...
Wir können noch was anderes sagen, Sergei. Also, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ihr habt jetzt uns vielleicht schon gehört, wir haben ein bisschen drüber philosophiert, über holländische und belgische Filme. Wenn ihr da irgendwelche Werke kennt, die wir nicht kennen, ja, dann bitte verachtet uns nicht deswegen. Helft uns! Schickt uns ein paar gute holländische, belgische Titel, die wir nicht kennen, und das werden die meisten sein, außer Verfluchtes Amsterdam und Hasta la Vista. Schickt uns doch auf Instagram vielleicht eine Nachricht, eine PN, da heißen wir Actionfreunde. Ihr dürft uns aber auch schreiben im Liquid Love Filmforum, da wird bald ein Thread entstehen, der dann auch entsprechend Fist of Fletchend heißen wird. Und generell kontaktiert uns, bitte bewertet uns auf iTunes, da haben wir noch nicht so viele Bewertungen. Und also macht's nur, wenn ihr uns gut findet, wenn nicht, dann lasst bitte. Wenn ihr aber auch
Kritik. Ihr dürft auch Kritik äußern, Hauptsache sie ist konstruktiv.
Konstruktiv
und nicht arrogant.
Kritik wird immer angenommen, arrogante Kritik lesen wir und versuchen wir zu runterzuschlucken. Wir machen einfach nur das, was wir hier gerne machen, nach unserem besten Wissen und Gewissen. Und wenn es einem nicht passt, dann muss er ja nicht zuhören. Da kann er entfolgen. Es gibt einen Entfolg-Button. Bei den meisten. Das ist auch der Follow-Button. Das ist da genau der gleiche. Da kann man wieder gehen. Das ist die gleiche Tür. Aber nee, wir haben fast nur tolle Kommentare bekommen. Deswegen vielen, vielen Dank an die ganz ordentliche Anzahl Zuhörer, die wir schon haben. Und das werden dann noch viel mehr werden. Da sind wir ganz überzeugt. Da werden Jet Li, Jackie Chan, Sylvester Stallone und wie sie alle heißen, uns dazu verhelfen, dass noch...
Zeitpunkt jetzt, Dezember 2020, sind wir bei 297, knapp dran. Wir versuchen noch bis zu Silvester die 350 Marke zu knacken.
Mal schauen, was wir bleiben raus. Dran, wir bleiben dran. Vielleicht müssen wir anfangen zu Segenzwerge oder Kochrezepte auszutauschen hier.
Ja, apropos, ich werde jetzt gleich ein schönes Thai Curry machen.
Sehr schön, mach das. Ich habe keine Ahnung, was ich essen werde. Ich ziehe mir irgendwas rein, aber ja.
Jetzt beenden wir das Ganze mal, das ganze Elend hier. Ich bin Sergej gewesen.
Ich war Dominik. Ich bin's immer noch.
Wir sind, waren, bleiben die Actionfreunde und wir sagen Tschüss aus die Maus. Servus,
ciao. Bis dann, tschüss.